Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Das erste Mal von der Zweitmaschine habe ich ungefähr mit 15 Jahren erfahren, nämlich als der Film The Time Machine, der lose auf dem Romanvorlage adaptiert ist, erfahren habe. Ich habe damals noch, weiß ich, im Fernsehen Making-ofs gesehen für diesen Kinofilm und fand die Bilder sehr beeindruckend. Da waren so Raster-Kamerafahrten, die ja über Generationen da stattfinden. Also die Kameraarbeit wurde auch in diesen Trailern und der Vorabbesprechungen sehr gelobt von dem Film. Und deshalb bin ich damals auch ins Kino gegangen, habe mir den angesehen und war sehr fasziniert davon. Und wusste aber nicht, dass dieser Film nur sehr vage an dem Roman angelehnt ist. Also die ganze Frage, die sich der Eugenik und sowas widmet, die in dem Buch vor allen Dingen als Problemstellung dargestellt wird, wird ja im Film gar nicht angerissen. Dort im Film ist es eher eine Katastrophe. Die Menschen besiedeln irgendwie den Mond und bei einer Explosion zerstören sie den Mond und das bereitet den Untergang der Welt vor, beziehungsweise ja den Untergang der Menschheit zu diesem Zeitpunkt. Und der Zeitreisende steigt dort wieder in seine Zeitmaschine und reist in die Zukunft. In der Zukunft trifft er auf die Eloy und dann später natürlich den auch in den Untergrund lebenden Morlocks. Wobei man sagen muss, die Eloy wären in dem Film wie, ja, sage ich mal, Ureinwohner dargestellt, die sehr im Einklang mit der Natur lebt. Wir sehen dort eine Windmühle, also die Kraftnutzung ist noch immer da. Und ja, diese ganze Darstellung von Wells aus dem Roman, nämlich, dass die Eloy eigentlich eher degeneriert seien etc. und sich nicht mehr diesem Problem Herr der Lage sind, weil es gar keine Arbeitsstellung gibt, das alles fehlt in diesem Film komplett. Und da gibt es auch noch weitere Unterschiede. Aus meiner heutigen Sicht glaube ich, dass der Film dem Buch nichts Gutes tut, beziehungsweise auch der ganzen Debatte darum nichts Gutes tut, weil er nimmt kontroverse Dinge aus Wells Roman heraus, die nicht besprochen werden. Und er legitimiert diesen Autor wieder als einen frühen Vater der Science Fiction, der er nun mal halt ist. Aber es werden halt auch die kontroversen Dinge einfach rausgeschnitten und nicht weiter behandelt. Deswegen denke ich auch, dass dieses filmerische Werk mittlerweile eine Form von Verharmlosung darstellt. Denn welche Ansichten Wells vertrat, werden wir hier noch weiter näher beleuchten und uns den Roman denn anschauen. Jedenfalls, nachdem ich den Film geguckt habe, und ich muss ehrlich sagen, ich war dem Film sehr angetan, wollte ich natürlich auch das Buch dazu lesen und musste ganz schön schnell feststellen, dass es dort enorme Unterschiede gab. Mit 15 und 16 hatte ich noch nicht das Wissen über Eugenik, was ich heute habe, und über Sozialdarwinismus, weshalb ich diesen Roman auch relativ unkritisch gelesen habe. Ich habe mich auch nicht mehr mit der Biografie von Wells näher beschäftigt, auch nicht mit seinen politischen Ansichten oder der Ansichten seiner Epoche. Ich habe es im Grunde ganz aus dem Kontext gerissen gelesen und mich nicht wirklich intensiv damit befasst, so wie wir das heute tun wollen. Vorab möchte ich noch erwähnen, dass es hier jetzt nicht direkt um Zeitreisen geht, also dieser gesamte physikalische Aspekt von Zeitreisen. Dafür habe ich nochmal eine extra Folge mit einem guten Freund von mir, Johannes Mosig, aufgenommen, der Physiker und Mathematiker ist. Und mit dem in einer Extra-Folge unterhalte ich mich explizit über das Thema Zeit und Zeitreisen. Wenden wir uns ein bisschen der Biografie von Wells zu. Also er ist geboren am 21. September 1866 in London im Stadtbezirk Bromley. Bromley gilt noch als heute als einer der ländlichsten Gegenden Londons. Er ist Schriftsteller, Pionier in der Science-Fiction-Literatur, darüber hinaus Historiker und Soziologe. Er hat Bücher geschrieben wie Die Geschichte unserer Welt. In Deutschland ist er vor allen Dingen für seine Science-Fiction-Literatur bekannt und da sind zwei Werke im Besonderen zu nennen, nämlich Krieg der Welten und Die Zeitmaschine. Der Vater, Joseph Wells, unterhielt einen Eisenwarenhandel, war aber eigentlich gelernter Gärtner und dort weniger erfolgreich, also in beiden nicht. Darüber hinaus war er begeisterter Cricketspieler und spielte auch für die Mannschaft von Kent und bestritt so sogar teilweise den Lebensunterhalt der Familie. Den Namen der Mutter konnte ich bedauerlicherweise nicht ausfindig machen. Was ich jedoch fand, ist, dass die Mutter nach dem Unfall des Vaters bei einem Cricketspiel, da hat er sich einen Frakturbruch zugezogen, den Lebensunterhalt der Familie bestritt, indem sie die Stellung als Haushälterin wieder aufnahm. Die Familie Wells lebte eher in ärmlicheren Verhältnissen. Darüber hinaus hatte die Mutter einen stark religiösen Background. Sie war Protestantin und hatte klare Ansichten zur Trennung der unterschiedlichen Klassen. So durfte Helgi Wells zum Beispiel nicht mit Mädchen verkehren unterhalb seiner Klasse. Darüber hinaus ist bekannt, dass die Mutter von Helgi Wells eine Verehrerin von Königin Victoria war. Also sie sah sich schon in diesem Ständesystem der Monarchie in dieser Zeit. Die schriftstellerische Tätigkeit und die Lesebegeistert entfaltete sich bei Helgi Wells nach einem Unfall. Er hat sich ein Bein gebrochen, fing dadurch vermehrt an zu lesen. Sein Vater brachte ihm die Bücher aus der lokalen Bibliothek und ermunterte ihn auch selber Geschichten zu schreiben. Eines seiner ersten Werke ist The Chronic of Argonauts, also die Chronik der Argonauten, die er schon sehr hohes Lob bekam. Dennoch entschied er sich 1874 an die Thomas Morley Commercial Academy zu gehen, also dort wurde er angemeldet, eine private Wirtschaftsschule, die erst 1849 gegründet wurde. Wells besuchte die Schule bis 1880. 1877 erlitt, wie gesagt, der Vater den Frakturbruch, der diese ganze Familie in finanzielle Schwierigkeiten brachte und die Mutter wieder als Haushälterin in einem Herrenhaus arbeiten ließ. Helgi Wells besuchte sie gelegentlich auf der Arbeit, wo er in der Bibliothek des Hauses lesen durfte. In seiner weiteren Entwicklung fing Helgi Wells eine Lehre an in der Tuchehandlung, die er dann relativ zeitnah wieder abbrach. Später entschloss er sich sogar ein zweites Mal zu dieser Ausbildung und wieder müssen die Arbeitsbedingungen in der industriellen Zeit so schrecklich gewesen sein, dass er nach 2 Jahren diese Ausbildung abbrach. Später verfasste er sogar ein Buch darüber, wie diese Lebensverhältnisse waren. Also darin beschrieb er auch, dass er in Gemeinschaftsunterkünften die ganze Zeit leben musste, in ärmlichsten Verhältnissen. Und ja, da sah sich Helgi Wells also gar nicht. Anzunehmen ist, dass die Erfahrung aus jener Zeit, nämlich in der Industriezeitalter und in dieser Moderne halt zu arbeiten, dazu beigetragen haben, dass er sich dem Sozialismus hinwendet. Es wurde jedenfalls die Behauptung aufgestellt, Helgi Wells könne diese Ausbildung nicht beenden, weil er zu seiner Zeit zu verträumt war. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Ausbildung, die er dort als Lehrling gemacht hat, schon zu Kinderzeiten gemacht hat. Denn es ist bekannt, dass Helgi Wells als Autodidakt mit 16 eine Lehrstelle in einem Progymnasium, also sowas wie einem Gymnasium, was nur bis zur 10. Klasse ging und man dann weiter auf ein weiteres Gymnasium die letzten 3 Jahre machen konnte, als Lehrkraft eingestellt worden ist. 2 Jahre nur später bekam er ein Stipendium, nämlich 1884, für die Normal School of Science. Ja, 1890 wurde die umbenannt zu The Royal College of Science und heute ist es das Imperial College of Science in South Kensington. Ja, das Stipendium belief sich auf ungefähr 1 Schilling pro Woche und ja, 3 Jahre lang studierte er Physik, Chemie, Geologie, Astronomie und Biologie. Dabei traf er eine wichtige Persönlichkeit, nämlich Thomas Henry Huxley, auch im Volksmund die Bulldogge Darwins genannt, der ein brillanter Wissenschaftler war, der die darwinistische Evolutionstheorie vertrat. Wobei wir über die Person auch nochmal sprechen müssen. Darüber hinaus kam er in Kontakt mit George Bernard Shaw. Und George Bernard Shaw ist sehr interessant, weil er der Begründer quasi einer sozialistischen Partei zu jener Zeit ist, die sich auch Helgi Wells anschließt. Aber wir müssen uns nochmal Huxley angucken. Im Übrigen der Großvater von Aldous Huxley, der das Buch geschrieben hat, Schöne neue Welt, also Brave New World. Und dessen Ansichten über Darwin und die Gesellschaft, weil die sehr fundamental prägend sind, auch für den Roman Die Zeitmaschine. Und für ein besseres Verständnis dieses Werkes kommen wir einfach nicht drum herum, uns mit der Evolution zu beschäftigen, mit Lamarck als einer der Begründer und Darwin als einer der Begründer und den daraus abgeleiteten Sozialdarwinismus und der daraus resultierenden Eugenik. Fangen wir also mit einem Exkurs hin von Lamarck an. All meine Exkurse, die ich jetzt hier vorstelle, sind halt von aus der Biologie heute, Sekundärstufe 2, ja, aus dem Schrödel Verlag, ein altes Schulbuch von mir. Und ich lese mal Folgendes vor. Lamarck, Jean-Baptiste de Montchavier de Lamarck, 1744 bis 1829, war der erste Naturforscher, der den Evolutionsgedanken kompromisslos vertrat und ihn auch theoretisch zu begründen versuchte. 1793 wurde Lamarck zum Professor für niedrige Tiere, wirbellos, ernannt. Durch das Studium dieser Tiere gelangte er 1799 im Alter von 55 Jahren zu der Überzeugung, dass die Lebewesen nicht unveränderlich geschaffen worden waren, sondern im Laufe der Zeit einen langsamen und allmählichen Wandel, eine Evolution durchgemacht hatten. Lamarcks Evolutionstheorie verband Überzeugungen, die seit der Antike weit verbreitet waren, mit eigenen Beobachtungen und Ideen. Erstens entstanden einfachste Lebewesen offenbar ständig durch Urzeugungen aus unbelebter Materie wie Schlamm oder Kot. Zweitens bot die Natur das Bild einer Stufenleiter von einfachen Lebewesen bis hin zu hochkomplex gebauten Organismen. Eine solche schrittweise Zunahme an Komplexität fand Lamarck auch an Fossilien, Muscheln aus älteren und jüngeren geologischen Schichten, die sich in einer chronologischen Reihenfolge anordnen ließen. In der Natur, folgerte Lamarck, war also Fortschritt erkennbar, und dieser Fortschritt beruhte nach Lamarcks Ansicht darauf, dass alle Lebewesen einen inneren Trieb zur Vervollkommnung besäßen. Änderte sich die Umwelt eines Lebewesens, so vermutete Lamarck, weiter verändert sich auch dessen Bedürfnisse, und veränderte Bedürfnisse führten zu Verhaltensänderungen. Dies wiederum würde zur Veränderung von Merkmalen führen. Man konnte ja sehen, dass Muskeln bei Gebrauch wuchsen und bei Nichtgebrauch verkümmerten. Das war Lamarcks erstes Gesetz. Bei jedem Tiere, welche den Höhepunkt seiner Entwicklung noch nicht überschritten hat, stärkt der häufigere Gebrauch eines Organs, dasselbe allmählich entwickelt, vergrößert und kräftig ist, proportional der Dauer dieses Gebrauchs. Der konstante Nichtgebrauch eines Organs macht dasselbe unmerkbar schwächer, verschlechtert das, vermindert fortschreitend seine Fähigkeit und lässt es endlich verschwinden. Also, Lamarck war der Ansicht, wenn man etwas nur stark genug benutzt, dann würde sich diese Benutzung auf die Nachkommenschaft ausprägen. Das ist zwar eine falsche Annahme, aber er ist halt einer der Begründer, dass das Lebewesen eine Evolution macht. Ich lese mal weiter. Erworbene Eigenschaften waren nach allgemeiner Überzeugung erblich. Das war Lamarcks zweites Gesetz. Alles, was die Individuen durch den Einfluss der Verhältnisse, denen ihre Rasse lange Zeit hindurch ausgesetzt ist und folglich durch den Einfluss des vorherrschenden Gebrauchs oder konstanten Nichtsgebrauch eines Organs erwerben oder verlieren, wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt, woraus gesetzt wird, dass die erworbenen Veränderungen beide Geschlechtern oder den Erzeugern dieser Individuen gemein sind. Die Entstehung des langen Giraffenhalses, das war nämlich ein Beispiel von Lamarck, die Entstehung des langen Giraffenhalses erklärt Lamarck folgendermaßen. Die Vorfahren der heutigen Giraffen besaßen kurze Hälse und konnten nur Blätter fressen, die an niedrigen Bäumen wuchsen. Als die Bäume höher wurden, entstand in den Giraffen das Bedürfnis, auch weiter oben wachsende Blätter abzuweiden. Sie streckten ihre Hälse, die dadurch immer länger wurden. Diese erworbene Eigenschaft gaben sie an ihren Nachkommen weiter. Die Giraffen hatten sich also aktiv an veränderte Umweltbedingungen angepasst. Wenn heute von Lamarckismus die Rede ist, meint man damit meist die Vererbung erworbener Eigenschaften. Diese Annahme stammt allerdings nicht von Lamarck, sie war schon vor seiner Zeit weit verbreitet und wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts endgültig widerlegt. Seine Kollegen vermochte Lamarck mit seiner Theorie jedoch nicht zu überzeugen. Insbesondere George Scoville, 1769 bis 1832, der Begründer der modernen Paläontologie, lehnte sie strikt ab, da er der Meinung war, Lebewesen seien so perfekt an ihre Umwelt angepasst, dass sie bei der veränderten Umweltbedingungen aussterben mussten. Neue Arten konnten danach nur durch Neuerschöpfung nach Katastrophen entstehen. Gut, da haben wir die erste Exkursion beendet, nämlich von Lamarck. Können noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo da ein sehr großer Streitpunkt drin liegt, ist nämlich, dass die Eigenschaften, je mehr ich etwas also mache und dort halt gewisse Eigenschaften erlange, dass diese auf meine Nachkommenschaft übertragen werden sollte. Kritik wurde besonders laut bei den Leuten, die eine sehr religiöse Ansicht vertrat. Ja, die Wissenschaft und die Religion waren noch zu jener Zeit nicht strikt getrennt, so dass die Religion den Anspruch hatte, die Welt zu erklären, nämlich, dass alle Geschöpfe von Gott geschaffen worden sind und unveränderlich seien. Und genau diese Unveränderlichkeit griff ja Lamarck an. Er sagte, dass sich Tiere verändern würden im Laufe der Zeit. Für viele religiöse Menschen ist es halt nicht vorstellbar, dass Gott unvollständige Wesen erschaffen halt hätte, die nicht zu ihrer Umgebung halt passen würde. Also war ihr einziges Erklärungsmodell, wenn diese Tiere nicht mehr zur Umwelt passen, mussten sie aussterben und der göttliche Schöpfer würde dann einfach neue Tiere entstehen lassen in Form eines Schöpfungsaktes. Kommen wir zum zweiten Exkurs, nämlich zu Darwin. Am 24. November des Jahres 1859 erschien in England ein Buch, das das menschliche Weltbild nachhaltiger als jedes andere Buch zuvor und seither verändern sollte. On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Races in the Struggle of Life. Der Autor des Buches, der schon damals bekannte Naturforscher Charles Darwin, behauptete darin nicht nur, dass die Arten nicht unabhängig voneinander erschaffen worden sind, sondern von anderen Arten abstammen. Er belegte diese These auch mit einer Fülle von Indizienbeweisen und präsentierte darüber hinaus eine Theorie, die noch heute als die grundlegende Theorie in der Biologie gilt, die Theorie der Evolution durch natürliche Selektion. Charles Robert Darwin kam am 12. Februar 1809 in Shrewsbury, England, als fünftes von sechs Kindern einer wohlhabenden Arztfamilie zur Welt. Nach einem abgebrochenen Medizin- und einem erfolgreich beendeten Theologiestudium erhielt er im Dezember 1831 die Gelegenheit, als Naturforscher an einer fünfjährigen Weltumsegelung auf dem Vermessungsschiff Beagle teilzunehmen, die ihn unter anderem auf die Galapagos-Inseln führte. Die Tierwelt dieser Inseln weckte in ihm erste Zweifel an der Konstanz der Arten. Doch zum Verfechter des Evolutionsgedanken wurde Darwin erst, als ihm der Vogelexperte John Gould ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr versicherte, die Spottdrosseln der Galapagos-Inseln gehörten verschiedenen Arten an. Die Theorie der natürlichen Selektion entwickelte Darwin im September 1838, nachdem er ein Buch des Ökonomen Robert Malthus gelesen hatte, in dem dieser darlegte, dass das Wachstum der menschlichen Bevölkerung dadurch begrenzt werde, dass lebensnotwendige Ressourcen wie etwa Nahrung nicht unbegrenzt verfügbar sind. Diese Einsicht verhalf Darwin, eine Reihe wohlbekannter Tatsachen in neuem Licht zu sehen. Wenn Lebewesen die Fähigkeit haben, sich unbegrenzt, also in Klammern exponentiell, zu vermehren, erstens die meisten Populationen aber stabil, zweitens und Ressourcen nicht unbegrenzt verfügbar sind und drittens, dann lautet die unvermeidliche Schlussfolgerung, dass Individuen um den Zugang zu knappen Ressourcen konkurrieren. Dieser Kampf ums Dasein musste, wie Darwin erkannte, am heftigsten zwischen Artgenossen sein, da diese dieselben Ressourcen zum Überleben und zur Fortpflanzung benötigen. Daraus und aus der Tatsache, dass jedes Individuum einzigartig, viertens, und ein Großteil der individuellen Unterschiede erheblich war, fünftens, ergab sich zwangsläufig, dass manche Individuen besser an die jeweilige herrschenden Umweltbedingungen angepasst waren als andere und darum mehr überlebende Nachkommen hinterließen. Dieser Prozess der natürlichen Selektion war nach Darwins Überzeugung zwar nicht der einzige, wohl aber der wichtigste Mechanismus, der über viele Generationen hinweg zur Veränderung von Arten, also zur Evolution, führen musste. 20 Jahre nach Darwin machte sein Landsmann Alfred Russel Wallace 1833 bis 1913 die gleiche Entdeckung. Die Giraffen, schrieb Wallace in seinem Aufsatz, der 1858 zusammen mit einem Manuskript Darwins aus dem Jahr 1844 veröffentlicht wurde, haben ihren langen Hals nicht dadurch erhalten, dass sie versuchten, die Blätter an den hochgelegenen Zweigen zu erreichen und zu diesem Zweck ständig ihre Hälse stecken, sondern dadurch, dass die Varietäten, die einen längeren Hals hatten als ihr gewöhnlichen anderen Artgenossen, sich einen neuen Nahrungsbereich sichern konnten und dadurch einen Selektionsvorteil besaßen. Genau dies war auch die Ansicht Darwins. Ansonsten ging Darwins Vorstellung aber weit über die von Wallace hinaus. Anders als dieser war Darwin überzeugt, dass auch der menschliche Geist einen evolutionären Ursprung hat, und er entwickelte noch eine weitere Theorie, die erst lange nach seinem Tod im Jahre 1882 Anerkennung fand, die Theorie der sexuellen Selektion. Weil Darwin eben den Mensch zum Tier machten, waren seine Gegner vorprogrammiert, nämlich jene, die glaubten, dass der Mensch ja was Besonderes sein müsse als das Tier und sich deswegen diesen Gesetzen nicht unterwerfen darf. Ja, obwohl Darwin selber sehr gläubig war, waren seine erbosten Kritiker bis heute halt in der Kirche oder in fundamentellen christlichen wie anderen religiösen Strukturen zu finden. Heutzutage lehnen vehement zum Beispiel die Kreationisten Darwins Evolutionstheorie ab. Ich will hier auch noch ein weiteres Beispiel geben aus Darwins Zeit, nämlich den David-Finken auf den Galapagos-Inseln. Und da geht das ungefähr so, dass die Finken vom Festland aus über einen Sturm nach Galapagos gekommen sind. Also Galapagos ist eine Inselregion, die sehr abgelegen im Meer ist. Und als Darwin diese wohl besichtigt haben soll, gab es dort viele Finken mit unterschiedlichen Schnäbeln, Dicke, Lange, Breite etc. Und als man diese Population wieder untersucht hat, nach einem sehr langen Dürrenperiode heraus, fand man heraus, dass sich dort nur noch Darwin-Finken befanden, die einen dicken, kräftigen Schnabel hatten. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Also das Nahrungsangebot wurde wegen der Dürre sehr knapp und es überlebten nur noch Finken, die es geschafft haben, Nüsse bzw. Samen aufzubrechen, und davon war es ein evolutionärer Vorteil, wenn sie einen dicken Schnabel halt hatten. Alle anderen in dieser Population sind halt gestorben, weil sie nicht profitieren konnten an dem Nahrungsangebot. Ja, das ist ziemlich wichtig zu unterscheiden. Also oft hört man ja in Dokumentationen, wenn es über die Evolution geht, sehr vereinfachend danach, dass sich diese Tiere angepasst hätten. Ja, und da schreit bei mir so ein bisschen der Biologe in mir und sagt, nein, das stimmt so nicht, sondern es gab eine breite Variation in der Population und nur jene haben sich durchgesetzt, die ja optimal an diese Umgebung angepasst hat, die sich im Laufe der Zeit halt verändert hat. Sei es jetzt durch einen Klimawandel oder eine längere Dürreperiode etc. Genau diese Ansicht führte dazu, dass noch eine zweite Form von Kritikern gegen Darwin aufstanden, nämlich jene, die sagten, naja, wenn dort immer nur eine Variation bevorzugt wird und jedes Mal eine neue Selektion aus dieser übrig gebliebenen Variation stattfindet, dann dürfte in der Zukunft ja keine Variation mehr stattfinden, sondern es müsste ziemlich ähnlich heruntergebrochen sein, dass alle die gleiche Eigenschaft haben. Diese Kritik konnte man lange Zeit nicht widerlegen, weil man noch nichts von Genen und Mutationen wusste, aber heute wissen wir, dass Mutationen erheblichen Anteil dabei haben, nämlich die Variation in einer Population wieder zu erhöhen. Kommen wir zum letzten Exkurs, nämlich dem Sozialdarwinismus, jedenfalls der letzte Exkurs aus meinem Biologiebuch. Und dort lese ich vor. Zum 1. Januar des Jahres 1900 stiftete ein anonymer Gönner der Wissenschaft, der sich später als der industrielle Friedrich Krupp entpuppte, 30.000 Goldmark für ein Preisausschreiben, das von Ernst Haeckel und zwei anderen Zoologen ausgeschrieben worden war. Die Preisfrage lautete: Was lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie, also der Evolutionstheorie, in Beziehung auf die innenpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten? Gewinner des Preisausschreibens wurde der bayerische Arzt und Privatgelehrte Wilhelm Schallmeier, der in seiner Arbeit Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker forderte, das darwinistische Prinzip vom Kampf ums Dasein müsse Eingang in die Politik erhalten, um der drohenden Entartung der Kulturmenschheit entgegenzuwirken. Dafür müsse das persönliche Wohl des Einzelnen hinter dem des Volkes naturgemäß zurückstehen. Woher kam die um die Jahrhundertwende weit verbreitete Furcht vor der angeblichen drohenden Entartung der Kulturmenschheit? Fortschritte in der Medizin und vor allem der Hygiene hatten dazu geführt, dass die Kindersterblichkeit deutlich gesunken war. Von verbesserten hygienischen Bedingungen und sozialen Errungenschaften wie Armenhilfe profitierten vor allem sozial schwächere Familien, die nun oft kinderreicher waren als wohlhabende Familien. Bekanntlich erneuert sich unsere Bevölkerung in jeder Generation in stärkerem Maße aus den unteren als aus der mittleren und oberen Klasse, hatte schon Darwin bemerkt. Und dies konnte aus seiner Sicht nicht gut sein. Niemand werde so töricht sein, schrieb er 1871, seinen schlechtesten Tieren die Fortpflanzung zu gestatten. Medizin, Hygiene und Sozialpolitik setzen nach Meinung Darwins und vieler seiner Anhänger die Wirkungen der natürlichen Selektion außer Kraft. Damit aber drohte, wie es schien, die Degeneration der zivilisierten Menschheit. Denn bedeutete Selektion nicht Höherentwicklung? Darwin selbst warnte davor, seine Theorie auf das Gebiet der praktischen Politik zu übertragen und Kranken und Schwachen die Hilfe zu verweigern. In diesem Fall, so betonte er, würde uns unsere edelste Natur an Wert verlieren. Viele seiner Anhänger scherten sich nicht darum, sie behaupteten, dass genetische, angeblich minderwertige Elemente in der Bevölkerung Überhand nehmen und forderten deren Ausmerzung. Damit war aus dem Darwinismus, der Theorie der Evolution durch natürliche Selektion, eine der folgenreichsten Ideologien des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts geworden, der Sozialdarwinismus. Das Ziel der Sozialdarwinisten war die Einflussnahme auf genetische Struktur menschlicher Population. Der Sozialdarwinismus liefert unter dem Deckmantel der Wissenschaft scheinbare Rechtfertigung für ungeheures menschliches Leid. Massensterilisation, Apartheid, Sklaverei und die Ermordung von Millionen Menschen in den Konzentrationslagern der Nazis. Was war falsch am Sozialdarwinismus? In den Augen der Sozialdarwinisten bedeutete Evolution Fortschritt und Höherentwicklung, aber dies war eher ein Kernpunkt der Theorie Lamarcks als der Darwins. Darwin schätzte den Begriff Fortschritt im Zusammenhang mit seiner Theorie nicht. Gebrauche nie die Worte höher oder niedriger, notierte er. Nach seiner Theorie bedeutete Evolution schlicht Veränderung. Dabei führte die natürliche Auslesung zwar zu einer verbesserten Angepasstheit der Individuen einer Population, aber dies bedeutete weder zwangsläufig Fortschritt noch Höherentwicklung. Zwar scheint die Idee, dass evolutiver Fortschritt ein Naturgesetz sei, naheliegend. Menschen sind zweifellos komplexer gebaut als Bakterien, aber abgesehen davon, dass Bakterien in der Evolution nicht weniger erfolgreich waren als Menschen, findet sich in der Evolution nicht nur eine Zunahme an Komplexität, sondern ebenso deren Abnahme. Zahllose Arten haben komplexe Organsysteme vereinfacht oder sogar völlig abgeschafft. Falsch war auch die Annahme, dass Selektion grundsätzlich zum Wohl des ganzen Volkes oder der Art wirkt. Wenn ein Merkmal den Fortpflanzungserfolg seines Trägers erhöht, hat dieser einen Selektionsvorteil, auch wenn dies auf Kosten anderer Mitglieder der Population geht. Falsch war schließlich der Glaube, die Natur biete ein Vorbild für menschliches Verhalten. Selbst wenn in der Natur der Stärkere einen Selektionsvorteil hat, ist er moralisch damit keineswegs im Recht. Philosophen bezeichnen diesen Fehler als naturalistischen Fehlschluss. Aus dem Sein kann man kein Sollen ableiten. Die Natur ist für uns kein Vorbild.
Verlassen wir erstmal die Exkursion über Sozialdarwinismus und kommen darauf später nochmal zurück, weil das eine ganz entscheidende Rolle spielt für den Roman Die Zeitmaschine. Wells Jahre mit Huxley formten in ihm die Ansichten, die er später in seinen Büchern vertrat, nämlich, dass das Christentum bzw. dessen Ansichten Unfug und der Mensch ein weiterentwickelter Affe sei, dass der Evolutionsprozess tendenziell unmoralisch sei und stets eher zur eigenen Zerstörung denn zum Fortschritt führe. 1891 hatte er eine erste Ehe mit seiner Cousine Isabel, die dann später getrennt worden ist. 1891-92 erschienen mehrere Artikel von ihm, die sich mit dem Erziehungswesen zu jener Zeit beschäftigten. 1893 erlitt Wells eine schwere Lungenblutung und von da an dürfte er nur noch sitzende Tätigkeiten ausüben. In dieser Zeit entsteht auch sein erstes bedeutendes Sachbuch. 1893 und 1894 schrieb er wieder verschiedene Essays und Buchkritiken für unterschiedliche Zeitschriften. 1895 heiratete Emmy Catherine Roberts, eine frühere Schülerin von ihm. Seine erste Ehe war zu dem Zeitpunkt schon gelöst. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Der eine war George Philip 1901 und Frank Wells 1903. Zur gleichen Zeit hatte Wells eine 20-jährige Geliebte, die Reiseschriftstellerin und Journalistin Rebecca West, mit der er ebenfalls ein Kind hatte, namens Anthony. Rebecca West erzog Anthony allein. 1893 bis 1900 schreibt er fast alle seine wissenschaftlichen Romane, darunter auch eben Die Zeitmaschine, Krieg der Welten, Die ersten Menschen auf dem Mond und Der Unsichtbare. Ab 1901 stellte sich der literarische Erfolg ein und Wells nimmt nun auch mehr am politischen Leben teil. Darüber hinaus hat sich Wells Gesundheitszustand zur Jahrhundertwende wesentlich verbessert. Er baute sich daraufhin ein Haus in Sandgate, in dem er fast 10 Jahre lebte und hier erfolgreiche Sachbücher im Bereich der Geschichte und Soziologie schrieb. 1901, Anticipation, ist sein erstes Sachbuch, was auch zum Bestseller wurde, also außerhalb der Fantastik und der Romanliteratur. 1903 zum Beispiel The Food of the Gods, also die Nahrung der Götter. 1903 trat er der Fabian Society, eine sozialistische Gruppe bzw. Partei, an. Die Anhänger waren oft auch Mitglieder der Eugenikbewegung, die eher auf die Evolution der Gesellschaft setzten als die Revolution der Gesellschaft, so wie sie zum Beispiel Karl Marx prophezeit hatte. Die Fabian Society spielt auch später bei der Gründung der Labour Party eine wichtige Rolle und ist später ein Teil der Partei geworden. 1904 besprach er eine Veröffentlichung von Francis Galton. Galton gilt als Naturforscher und einer der Gründungsväter der Eugenik und hielt dabei so wörtlich die Sterilisierung von Versagern für sinnvoller als die erfolgreiche, stärkere zu vermehren. Um die Debatte nochmal zu rekapitulieren, Galton vertrat den Standpunkt, dass die Politik dafür sorgen muss, dass kluge Menschen mehr Kinder bekommen sollten. Wells ging den anderen Weg und meinte, wir sollten die Unterschichten daran hindern, Kinder zu bekommen, indem man sie sterilisierte. Wenn dieser Standpunkt einem nicht fremd erscheint, sollte es einen nicht verwundern, denn die eugenische Ansicht von Galton vertrat fast unverändert Thilo Sarrazin in seinem Buch »Deutschland schafft sich ab«. Dabei ignorierte Thilo Sarrazin die Erkenntnisse aus der Genetik, der die über Intelligenz entscheiden. Wie wenig Sarrazin darüber verstand, zeigt sich, dass er behauptet hat, alle Juden hätten ein Gen gemeinsam, was er zwar später revidierte, als die Kritik zu stark wurde. Dennoch ist er der Meinung, dass 80-90% der Intelligenz vererbbar wäre und verdreht hier völlig die Erkenntnisse. Es gibt nicht das Intelligenzgen, sondern Wissenschaftler haben über 1200 Gene ausmachen können, die für die Intelligenz mitverantwortlich sind. Dazu sollte man wissen, dass viele Gene inaktiv sind und durch Umwelteinflüsse erst aktiviert werden. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, dass gerade mal 20-30% der Intelligenz von den Genen bestimmt werden und die Umwelteinflüsse zu 70-80% entscheidend sind. Es also davon abhängig ist, wie die Kinder bzw. Personen in ihrem Leben gefördert werden. Dazu möchte ich noch einen Artikel von Deutschlandfunk Kultur vorlesen, Studie zu Genvariante, schlaue Eltern, schlaue Kinder. Den Link dafür findet ihr auch in den Shownotes. Gene und Intelligenz hängen doch stärker zusammen als bisher bekannt. Eine neue Studie findet mehr als 1000 Genvariationen, die mit dem Bildungsniveau assoziiert sind. Das heißt aber nicht, dass Intelligenz vererbt wird. Unsere Hautfarbe, unsere Augenfarbe, unsere Körpergröße wird von unseren Genen bestimmt. Aber wie sieht es mit unserer Persönlichkeit aus? Wie hängen Gene und Psychologie, Gene und Charakter, Gene und Intelligenz zusammen? Seit einigen Jahren veröffentlicht eine Forschungsgruppe an der Freien Universität Amsterdam dazu regelmäßig neue Erkenntnisse. Die Studien werden immer größer, immer mehr Daten stehen zur Verfügung, aus denen die Wissenschaft immer detailliertere Erkenntnisse gewinnen können. Also Ogbay hat an der neuesten Studie mitgearbeitet. Wir haben Daten von 1,1 Millionen Menschen analysiert und 1271 Genvarianten gefunden, die mit dem Bildungsniveau zusammenhängen. Diese Genvarianten spielen bei der Entwicklung des Gehirns eine Rolle vor und nach der Geburt. Sie haben auch mit der Kommunikation zwischen Neuronen im Gehirn zu tun. Das hat dann Auswirkungen auf die Persönlichkeit und die Intelligenz, was natürlich einen Einfluss auf das Bildungsniveau hat.
Also das Bildungsniveau, das ein Mensch in seiner Ausbildung erreicht. Die Wissenschaftler haben sogar eine Art Scoring-Algorithmus entwickelt, so wie andere Algorithmen etwa versuchen, die Kreditwürdigkeit eines Menschen abzuschätzen, versucht dieser Algorithmus, das Bildungsniveau eines Menschen anhand seines Genoms zu erraten. Es ist tatsächlich mehr ein Erraten als ein Errechnen. Denn nur im Durchschnitt ist die Trefferquote brauchbar. Bei einzelnen Menschen kann die Schätzung stark von dem abweichen, was jemanden tatsächlich im Leben erreicht. Intelligenz muss gefördert werden. Bildung hängt vor allem von der Umgebung ab, erklärt also Ogbar. 80% der Unterschiede im Bildungsniveau sind durch die Umgebung bestimmt. Also wenn man einen niedrigen Score hat, heißt das nicht, dass man keinen Universitätsabschluss erreichen wird. Hauptsächlich hängt Intelligenz also davon ab, ob sie gefördert wird, ob es in dem Haushalt, in dem man aufwächst, Bücher gibt oder nicht, ob ein Kind ermutigt wird, Neues zu entdecken, ob es Spaß am Lernen entwickelt. Aber richtig ist auch, dass Intelligenz vererbbar ist. Dass das die Botschaft ist, die hängen bleibt, befürchtet Carl Zimmer. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist hat gerade ein Buch über Vererbung veröffentlicht. Es passiert leicht, dass man Gene zu vereinfacht betrachtet. Die Leute glauben oft, dass Gene alles sind. Festgeschrieben wie eine Art Computerprogramm. Oder dass bei Genen alles oder nichts gilt. Habe ich ein Gen für dieses oder für jenes? Und wenn man ihnen sagt, dass sie dieses Gen haben, das mit einem höheren IQ zusammenhängt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ah, ich bin ein geborenes Genie. Und sie überhören dann vielleicht, was danach kommt, nämlich, dass diese Genvariante den IQ im Durchschnitt nur um ein Zehntel Punkt anhebt. Eugenik in den USA vor 100 Jahren. Carl Zimmer sorgt sich darum, was passiert, wenn die Details untergehen oder die Forschungsergebnisse vielleicht sogar mutwillig falsch ausgelegt werden. Er erinnert daran, dass die amerikanische Gesellschaft schon vor 100 Jahren ignoriert hat, wie Vererbung funktioniert. Damals wurden sogenannten Geistesschwache, Schwachsinnige in Heime gesperrt und sterilisiert, von Politikern beschlossen und von Wissenschaftlern gestützt. Sie lagen falsch, fundamental falsch, sagt Carl Zimmer. Aber es gab auch damals schon Genetiker, die gesagt haben, diese Argumentation macht keinen Sinn. Diese Praktiken sind grausam und auch nicht wissenschaftlich fundiert. Aber die Gesellschaft wollte glauben, dass alles vererbt wird und man nichts ändern oder verbessern könne. Das war eine sehr mächtige und verführerische Idee und die Menschen haben sie angenommen und wollten von den Einwänden nichts wissen. Und die Konsequenzen waren tragisch. Das Gedankengut der amerikanischen Eugeniker wurde in Deutschland von den Nationalsozialisten übernommen. Heute, wo wieder viel über vererbbare Intelligenz gesprochen wird, steigt auch das Missbrauchspotenzial wieder. In beide Richtungen, wenn der Bildungsgrad von den Genen abhängt, kann man sich teure Bildungsprogramme sparen. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Umgekehrt gibt es auch die Idee der personalisierten Bildung. Genau auf das genetische Profil zugeschnittene Angebot, wohl auf Kosten der Chancengleichheit. Die Forschungsergebnisse der Genetiker könnten auch eine neue gesellschaftliche Debatte über Fortpflanzungsmedizin auslösen. Während bei In-vitro-Fertilisation heute schon Embryos ohne bestimmte Erbkrankheiten ausgewählt werden können, sollten wir dann in Zukunft auch Embryos möglichst vielen genetischen Variationen auswählen können, die mit einem höheren Bildungsgrad assoziiert sind? Das ist eine schwierige Frage, über die wir sprechen müssen, findet Carl Zimmer. Einerseits haben Eltern natürlich jedes Recht, Entscheidungen über ihr Kind zu fällen. Andererseits sollten wir nicht voreilig solche Entscheidungen fällen, ohne zu verstehen, was Genetik uns wirklich über Dinge wie Intelligenz verrät. Das eine Intelligenzgen gibt es nicht. Es gibt eben nicht das eine Intelligenzgen. Und was die 1271 Genvariationen wirklich bedeuten, die mit dem Bildungsgrad assoziiert sind, ist unklar. Manche sind auch mit Alzheimer, Depression oder Schizophrenie assoziiert. Das Thema ist so komplex, die Ergebnisse so leicht falsch zu interpretieren, was Orsay Ogbay und ihre Forscherkollegen zusammen mit ihren wissenschaftlichen Fachartikeln Antworten auf häufig gestellte Fragen veröffentlicht haben. Dieses Fact sind mehr als 20 Seiten lang. Gut, das war ein Auszug aus dem Artikel, den Rest könnt ihr euch dann später durchlesen. Den Link packe ich euch in die Shownotes dafür. Kommen wir also ein bisschen zurück zu Herr Gibbards Biografie. Also sozialdarwinistische Ideen waren damals in England populär und wurden im britischen Kolonialreich praktiziert. Auch genozidale Ideen waren Wells nicht fremd. Er schrieb, jene Schwämme von schwarzen, braunen sowie gelben Völkern müssten weichen, weil sie den Erfordernissen der Effizienz nicht entsprechen. Denn schließlich ist die Welt keine karitative Institution. Er folgert weiter. Wenn die Minderwertigkeit einer Rasse demonstriert werden kann, dann gibt es nur eines zu tun. Und dies ist, sie auszurotten. Mit diesen Aussprüchen sind wir wirklich nicht weit entfernt von den Konzentrationslagern der Neonazis und der Menschenexperimente von Josef Mengele. Darüber hinaus fühle ich mich persönlich daran erinnert, wie von NPD-Plakaten die Schrift dort drüber steht, wir sind nicht das Weltsozialamt, beziehungsweise von der AfD, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Der Sozialdarwinismus und halt eben auch die Eugenik wurden natürlich auch dafür benutzt, um die Ungleichheit der Menschen zu zeigen und wissenschaftlich zu belegen. Dabei baut das Ganze ja nicht von ungefähr drauf auf, sondern wir haben jetzt schon 300 Jahre Rassismus und koloniale Ausbeutung vor. Also die Ansicht, dass schwarze Menschen oder beziehungsweise Menschen, die nicht weiße Hautfarbe hat, eher dem Tiere näher sind als dem Menschen. Jedenfalls war das bei vielen schwarzen Menschen leider so, dass man geglaubt hat, dieser Teil des Menschen wäre noch näher an dem Tiere dran. Und deswegen ist es auch ja nicht so schlimm, dass man diese Menschen halt als Sklaven gehalten hat. Der Sozialdarwinismus spielt dabei halt eine Form der Legitimation, denn schon zu der 1800 noch was kamen natürlich Gegenbewegungen auf. Dort ist ganz klar zu nennen die Quäker, eine religiöse Gruppe, die den Sklaventun sehr stark ablehnte. Es kam zur Abolishment-Bewegung, die ebenfalls Sklaven befreien wollte. Und da passte Sozialdarwinismus ziemlich gut in den Kram, um ein bestehendes ausbeuterisches System am Leben zu erhalten. Indem man sagen konnte, naja, wir haben es jetzt hier mit Darwins Lehre beweisen können, dass diese Menschen minderwertig wären. Auch heute noch findet man in rechtsradikalen Kreisen Aussprüche wie Europa den Europäern und Afrika den Affen. Das ist so ein ganz klassischer sozialdarwinistischer Bereich, der aus dieser Zeit der Kolonialherrschaft hervorkommt, dass man diese Menschen mit dem Tiere, also nicht dem Menschen, gleichsetzt. Aus der Sicht der Eugeniker und halt auch Sozialdarwinisten waren besonders Kinder aus einer Verbindung von Weißen und Schwarzen als besonders schändlich zu sehen. In Deutschland ist hierfür der Begriff Rassenschande zu sehen. Die Grundannahme war zu jener Zeit, dass aus so einer Verbindung nur kranke oder kränkliche Kinder hervorgehen würden, die das Sozialsystem bzw. die Volksgemeinschaft, wie man es damals nannte, belasten würden. Heute wissen wir natürlich, dass diese Ansicht komplett falsch ist, nämlich eigentlich je mehr oder besser die Gene durchmischt sind, umso widerstandsfähiger sind sie gegen Krankheiten. Die Ansicht rührte eigentlich eher daher, dass man diese Gruppen von Schwarzen und also einem Nicht-Weißen, People of Color, abgesondert und ausgetrennt hat und diskriminiert hat und sie deswegen in ärmlicheren Verhältnissen gelebt haben und ja dadurch weniger gesund waren. Heute wissen wir zum Beispiel auch, dass Hartz-IV-Empfänger, also Leute, die ziemlich am Existenzminimum haben, wesentlichen Stressfaktoren ausgesetzt sind. Jetzt nicht als Arbeitsstress, aber man konnte nachweisen, dass der Cortisolspiegel dieser Menschen enorm hoch sind, weil sie natürlich in einem gesellschaftlichen Anpassungsdruck sind. Man stelle sich vor, man lernt jemanden kennen und stellt sich vor und sagt, er ist arbeitslos und er die Reaktion darauf wird nicht besonders positiv ausfallen, weil in unserer Gesellschaft Arbeit so in Verbindung ist. Das setzt solche Menschen dermaßen unter einem gesellschaftlichen Druck, dass ihr Cortisolspiegel wesentlich höher ist. Und wenn der Cortisolspiegel eine lange Zeit hoch ist, dann mindert das auch die Lebenserwartung dieser Menschen. Kommen wir also nochmal zurück zu den Eugenikern und ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Ich möchte das Ganze kurz noch kritisch zusammenfassen, weil es mir wichtig ist, weil das eben diese eugenische Theorie, die in der Zeitmaschine ebenfalls verarbeitet wird, einmal ist und weil Deutschland schafft sich ab wohl das meistverkaufte Sachbuch in gebundener Form Hardcover seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland war und das Thema Eugenik somit wieder salonfähig machte. Deshalb stelle ich jetzt das Buch vor, Der Mythos vom Niedergang der Intelligenz von Garten zu Sarrazin, die Denkmuster und Denkfehler der Eugenik. Herausgegeben von Michael Harler und Martin Niegeschmidt. Und hier möchte ich mich mit dem ersten Kapitel befassen, die Causa Sarrazin oder der Missbrauch der Wissenschaft. Und das Ganze geht los mit Peter Weingart. Alle Inhalte davon findet ihr dann auch in den Shownotes, wie das Buch heißt und die ISBN-Nummer dazu. Jedenfalls würde ich halt hier ein Stück vorlesen. Wer über das generative Verhalten der Deutschen schreibt und dabei auf die Erfahrung von Pferdezüchtern verweist, muss sich fragen lassen, woher seine Ideen stammen. Schon zu Beginn der Sarrazin-Debatte im Sommer 2010 fiel das ominöse Wort Eugenik. Was der Begriff bedeutet und ob es tatsächlich standhaft ist, Sarrazin damit in Verbindung zu bringen, hier die Einschätzung eines Experten. In der Diskussion um sein Buch Deutschland schafft sich ab, hat sich Thilo Sarrazin dagegen gewehrt, als Eugeniker bezeichnet zu werden. So in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18. September 2010 in Reaktion auf eine entsprechende Äußerung des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Das ist verwunderlich, denn nicht nur bezieht sich Sarrazin in seinem Buch ausführlich und zustimmt auf den Vater der Eugenik, den englischen Statistiker Francis Galton. Das Hauptargument des Buches stammt überdies aus der eugenischen Mottenkiste des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Eugenik war eine wissenschaftliche und gesundheitspolitische Bewegung, die in dem genannten Zeitraum vor allem die USA und England, die skandinavischen Länder sowie Deutschland erfasste. Unter den Nationalsozialisten wurde eugenisches Gedankengut radikalisiert und rechtfertigte die Euthanasie, das heißt die Ermordung geistig und körperlich Behinderter. Der Grundgedanke der Eugenik, der Begriff bedeutet gute Geburt bzw. gute Abstammung, ist letztlich derselbe, der auch der Tierzucht zugrunde liegt. Durch die Kombination guter erblicher Eigenschaften kann man Rassen, in Anführungszeichen, mit guten Eigenschaften züchten, positive Eugenik. Durch die Ausschaltung schlechter kann deren Weitergabe durch Vererbung oder gar ihre Vermehrung verhindert werden, in Klammern negative Eugenik. Die positive Eugenik legt rassistische Strategien nahe, also den Versuch für wertvoll erachtet, als rassisch wahrgenommene Eigenschaften durch Auslese zu begünstigen. Im Fall der Nazis die Eigenschaften der imaginären nordischen Rasse. Blondes Haar, blaue Augen. Die negative Eugenik ist vor allem auf die Verhinderung erblicher Krankheiten gerichtet. Im Gegensatz zur Eugenik bedeutet Dysgenik die Verbreitung schlechter Eigenschaften bzw. Erbanlagen der Eugeniker machten dafür vor allem die moderne Medizinvorsorgung verantwortlich, die die natürliche Selektion neutralisiert, indem Krankheiten geheilt werden, die ohne medizinische Versorgung zum Tod vor der Fortpflanzung geführt hätten. Schon Francis Galton befürchtete einen kontinuierlichen Niedergang der Bevölkerungsqualität, weil die am wenigsten befähigten Individuen die meisten Nachkommen hätten. Die eugenische Bewegung wurde durch eine besondere Konstellation gesellschaftlicher Entwicklungen und eines wissenschaftlichen Deutungsangebots ausgelöst und über mehrere Jahrzehnte hinweg befördert, bis sie aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse nach dem Zweiten Weltkrieg als falsch und nach den in ihrem Namen verübten Verbrechen während der NS-Zeit auch als ethisch unvertretbar erkannt wurde. Sie entstand in den westlichen Industrieländern unter dem Eindruck einer raschen wachsenden Arbeiterklasse, die in den großen Städten unter ärmlichen hygienischen und gesundheitlichen unzureichenden Bedingungen lebt und durch Krankheiten und Alkoholismus gekennzeichnet war. Aus der Sicht des wohlhabenden Bürgertums bildete das Industriearbeiterproletariat eine Bedrohung. Aus der Landbevölkerung rekrutiert, zeichnete es sich durch eine höhere Kinderzahl aus, schien also schneller zu wachsen als die gebildeten Schichten und schließlich deren Existenz durch Überbevölkerung zu gefährden. Kurzer Einschub dazu, diese Angst vor der Überbevölkerung beförderte nicht nur diese Bewegung, sondern auch andere. Zum Beispiel den Ökonom David Ricardo inspirierte er zu seinem Außenhandelsmodell, was darauf abzielte, dass jedes Land sich auf seinen Vorteil, seinen absoluten bzw. auch komparativen Vorteil richten sollte, um so den Output an Waren bzw. in seinem Beispiel meistens Lebensmittel zu richten. Die Angst war nämlich, dass es nicht genug Nahrung geben würde, um genau diese Armen zu speisen. Und ja, man hatte die Angst, dass diese dann eine Revolution durchführen würde. Und man hatte dann ganz selber Angst gehabt, dass man seinen Reichtum verlieren könnte. Andere Philosophen betrachteten das noch anders. Zum Beispiel Proudhon, ja, der heute vielleicht noch bekannt ist unter seinem Ausspruch Eigentum ist Diebstahl, wobei da immer was weggelassen wird. Nämlich Proudhon war der Ansicht, wenn die Bevölkerungsexplosion immer weitergeht und man alle Waren und alle Ressourcen bereits verkauft hatte, bliebe nichts mehr übrig für die nachkommenden Generationen. Er schlussfolgerte also, Eigentum ist Diebstahl, nämlich Diebstahl an der nachkommenden Generation. Wir finden diese Angst auch noch heute weit verbreitet, die Angst vor der Überbevölkerung, in der Form, dass man heutzutage darüber schwadroniert, dass es wohl ein Ausbreitungstypus afrikanischer Art gäbe, so wurde es halt aus der AfD genannt, die eine wesentlich höhere Geburtenrate hätten und ja, uns dadurch überschwemmen würden. Und hier auch wieder ganz existenziell, man hat Angst, dass der eigene Wohlstand dadurch sinken würde. Im Gegensatz zu damals wissen wir aber heute, dass das zu einem demografischen Übergang gehört. Also die Leute haben anfänglich sehr hohe Geburtenrate, dann durch medizinische Verbesserung verlangsamt sich die Sterberate, also es kommt zu einer Bevölkerungsexplosion. Und weil weniger Kinder sterben, hat die nachkommende Generation daraufhin auch weniger Kinder. Und das sehen wir nicht nur in Europa so und zu jener Zeit, sondern das hat sich mittlerweile auf der ganzen Welt schon verbreitet. Ja, auch hierzu werde ich nochmal ein Video als Link in die Shownotes packen. Lesen wir noch ein Stück weiter in dem Buch. Also wir waren bei der Überbevölkerung und diese bedrohlich erscheinende Entwicklung war Anlass für die Einrichtung eines staatlichen Gesundheitswesens und diverser Programme zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Die Eugenik versprach in diesem Kontext eine besonders moderne Lösung der anstehenden Probleme. Ausgehend von der darwinischen Evolutionstheorie und der Anfang des 20. Jahrhunderts gerade wieder entdeckten Mendelschen Vererbungstheorie postulierte sie, dass die Menschen aufgrund der modernen zivilisatorischen Bedingungen nicht mehr dem Selektionsdruck früherer Zeiten unterlegen und folglich erbliche Krankheiten weiter vererbt würden, statt zum frühzeitigen Tod zu führen. Dass dieser Fehlentwicklung durch staatliche Verordnungen Maßnahmen wie zum Beispiel ein Fortpflanzungsverbot oder die zwangsweise Sterilisation für Träger von Erbkrankheiten gegensteuern werden könnte und müsste. Selbst der Führer der deutschen Arbeiterbewegung, August Bebel, verfiel den Versprechungen der Eugeniker von einem neuen Menschen. Die entstehende Frage für die eugenisch orientierten Forscher, Ärzte und Gesundheitspolitiker war, für welche Krankheiten Vererbbarkeit nachweisbar war und welche unter diesen Krankheiten so gravierend erscheinen, dass sie eine Bedrohung für die Gesamtbevölkerung darstellen und so drastische Eingriffe in die individuelle Selbstbestimmung rechtfertigen. Der Forschungsstand hinsichtlich der Vererbbarkeit von Krankheiten war im Vergleich zu heute rudimentär, das Selbstbewusstsein der Genetiker hingegen umgekehrt proportional zu ihrem Wissen. Es ist bemerkenswert, dass sich mit der Wissenschaft der Genetik offenbar immer wieder Erwartungen verbinden, die weit über die tatsächlichen Möglichkeiten hinausreichen. So James D. Watson versprach mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms die endgültige Entdeckung des Wesens des Menschen. Angesichts der Schwierigkeit, die Erblichkeit bestimmter Krankheiten zu identifizieren, ermöglichte das eugenische Denkschema eine Vielzahl von Deutungen. Zeitgenössische Kandidaten waren neben den unstrittig erblich, aber seltenen Krankheiten wie Spina bifida sehr viel komplexer wie angeborener Schwachsinn, Schizophrenie und Alkoholismus. Es ist daher nicht überraschend, dass sich die Eugenik für politische Ziele aller Spielarten instrumentalisieren ließ. Je rechtslastiger, umso radikaler. Schon während der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre gewann die Eugenikbewegung wegen der Kosten des Gesundheitssystems an Zustimmung. Während Länder wie Dänemark und Schweden die restriktive medizinische eugenische Praxis zumindest formal auf freiwilliger Basis einführten, in Klammern und bis in die 1960er Jahre fortsetzten, betrieben die Nationalsozialisten nach 1933 eine weitreichende und zwangsweise negative Eugenik auf der Grundlage des Erbgesundheitsgesetzes. Die eugenische Praxis des NS-Staates richtete sich zunächst weitgehend auf die Zwangssterilisation geistig Behinderter oder erbkranker Patienten. Von ihr aus gibt es eine, wenngleich indirekte, Verbindung zur Euthanasie, die unter dem Nationalsozialismus unter dem zynischen Etikett Vernichtung unwerten Lebens die Ermordung zahlreicher psychisch Kranker gerechtfertigt hat. Die Euthanasie ist jedoch keine eugenische Maßnahme im strengen Sinn, soweit sie sich nicht auf die Zeugungsfähigkeit von Menschen richtet. Sie war gesundheitsökonomisch begründet. Die genetische Forschung lief ebenfalls ethisch und rechtlich aus dem Ruder. Auf der Suche nach Erbgängen komplexer Eigenschaften nutzen die Genetiker die einmalige Gelegenheit der Rechtlosigkeit zur Durchführung von Experimenten, die unter rechtsstaatlichen Bedingungen undenkbar wären. In letzter Konsequenz ließ der Lagerarzt Josef Mengele Zwillinge verschiedener Altersgruppen im Konzentrationslager Auschwitz töten und schickte deren Augen zur weiteren Untersuchung durch seinen Vorgesetzten Professor Ottmar von Verschuer an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie menschlicher Erblehre und Eugenik in Berlin. Welche Beziehung besteht zwischen der Eugenik, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrieben wurde, und den Thesen Thilo Sarrazins? Sarrazin reproduziert das Argument der Bedrohung einer bestimmten Schicht durch die schnellere Reproduktion einer anderen. In seinem Fall sind das besonders die fruchtbaren Immigranten, vor allem Muslime. Die von ihnen ausgehende Bedrohung besteht seiner Auffassung nach in ihrer geringeren Intelligenz. Um das Argument der sich allmählich verschlechternden Qualität, Deutschland schafft sich ab in Klammern, nach Haus zu bringen, unterstellt Sarrazin, dass Intelligenz vererbbar ist. Dabei beruft er sich auf den angeblichen Forschungsstand 50-70%. Auffallend ist die Häufigkeit, mit der er dies über den gesamten Text hinweg tut. Er erklärt autoreativ, dass es sich dabei um den aktuellen Forschungsstand handle, an dem es keine seriösen Zweifel gebe. Er zitiert zur Untermauerung seiner eugenischen Argumentation Darwin und Galton, die kaum den aktuellen Forschungsstand darstellen, und beruft sich hinsichtlich der Diskussion um die Vererbbarkeit von Intelligenz einseitig auf das Buch von Murray und Herrnstein, The Bell Curve, geht aber an keiner Stelle auf die höchst kontroverse Diskussion um die Definition und Vererbbarkeit von Intelligenz ein, die seither Bibliotheken füllt. Im Gegensatz zu Krankheiten wie Trisomie 21 oder Spina bifida ist Intelligenz ein multidimensionaler und kulturell geprägter Begriff, Klammern, Näheres hierzu in der Beiträgen von Dietmar Tautz und Lerner Knebel. Intelligenz lässt sich nur indirekt bestimmen, sei es über spezifische Experimente mittels standardisierter Operationen, in Klammern IQ-Test, sei es über Indikatoren wie Schulleistungen. Das alles ist aber weit von dem Nachweis entfernt, dass Intelligenz eine genetische Basis habe. Hier stehen im Übrigen die Psychologen den Genetikern gegenüber. Ein Teil der ersten verficht die Vererbbarkeit von Intelligenz, weil Intelligenz ihrer Forschungsterritorium ist und die Nähe zur Genetik ihnen naturwissenschaftliche Reputation vermittelt, wie beispielsweise Richard J. Herrnstein. Die Vererbbarkeit von Intelligenz wird jedenfalls hoch umstritten bleiben. Was sich in der Kennzeichnung der 50-70% Marge nur oberflächlich niederschlägt. Ein weiteres Element der eugenischen Argumentation, das sich auch in Sarrazins Buch findet, ist das Denken in den Kategorien eines fixen Pools von Eigenschaften bzw. später dann von Genen. Dieser Pool wurde mit nationalen Grenzen gleichgesetzt, so dass die Gefährdung des Genpools durch Degeneration als eine besonders sinnfällige Bedrohung erschien. Sarrazin spricht von einem Talentpool der unter- und mittleren Schichten, der sich über Generationen hinweg entleert. Der Titel des Buches besorgt die Nationalzurechnung dieses Talentpools und damit das Bedrohungsszenario. Die genetische Forschung hat schon in den 50er Jahren das Denken in genetischen homogenen Pools überholt. Und 1983 hat eine Kommission der amerikanischen Präsidenten alle darauf sich beziehenden gesundheitspolitischen Maßnahmen auch als ethisch verwerflich diskreditiert. Sarrazins Argument hat noch eine zuletzt zunehmende fragwürdige Komponente, die ebenfalls typisch für die eugenische Argumentation ist. Die Bedrohung durch die höhere Fertilität der Immigranten wird nur dann real, wenn angenommen wird, dass die Beziehung zwischen höheren Kinderzahl und geringer Intelligenz stabil bleibt und sich deshalb das Verhältnis zwischen Intelligenten und Dummen kontinuierlich zu Ungunsten der Ersten entwickelt. Wir wissen aber aus unterschiedlich kulturellen Kontexten, dass das eine falsche Annahme ist. Überall in der Welt hat die Landbevölkerung, in Klammern historisch, eine höhere Fertilität als die Stadtbevölkerung. Überall in der Welt passt sich die Fertilität von Immigranten bei ihrer Wanderung aus ländlichen Gebieten in urbanen Kontexten schon in der ersten Folgegeneration an ihre Umwelt an. Es ist möglich, dass sich dieser Prozess bei einigen Gruppen, zum Beispiel den asiatischen Immigranten in den USA, schneller abspielt als bei anderen, zum Beispiel den türkischen Einwanderern in Deutschland, abhängig davon, wie integriert die Gruppen sind. Aber die Annahme einer konstant bleibenden Fertilitätsrate und folglich der kontinuierlichen Erosion der Intelligenz eines Volkes ist durch die Entwicklung in Einwanderungsländern vielfach empirisch widerlegt. Dass man davon ausgehen müsse, dass das aus demografischen Gründen der Unterschichtanteil an der Bevölkerung kontinuierlich wächst, wird von der Sozialstrukturforschung in Abrede gestellt. Im Gegenteil, in den wohlhabenden Industriegesellschaften gibt es breite Mittelschichten, der Anteil der Alterskohorte, der eine tertiäre Ausbildung erhält, ist ständig gestiegen und liegt in den OECD-Ländern derzeit bei 40-50%. Der Vorwurf Sarrazin gegen seine Kritiker, sie können nicht logisch denken, greift nicht, trotz unermüdlich redundanter Wiederholung im Buch. Auch falsche Modelle können logisch konsistent sein. Die Antwort auf die Eigenfrage, ob Sarrazin Eugeniker sei, obwohl er selbst abstreitet, muss klar bejaht werden. Einerseits ist er ein wiedergeborener Eugeniker, indem er sich noch heute auf die Eugeniker des letzten und vorletzten Jahrhunderts beruft. Außerdem klingt er sich in die verkappt eugenische Diskussion der Intelligenzforscher und Verhaltensgenetiker ein. Andererseits aber macht er Vorschläge, die sich nicht mit eugenischen Argumenten begründen lassen, von denen keine eugenische Wirkung zu erwarten ist und die vernünftig erscheinen, zum Beispiel ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsplätzen in Krippen und Kitas zur Verfügung zu stellen und den Übergang zu Ganztagsschulen zu vollziehen. Wenn man sich in der Geschichte der Eugenik etwas auskennt, wie der Autor dieses kurzen Artikels, fragt man sich, wie es möglich ist, dass ein inhaltlich so überholtes und wissenschaftlich unzulängliches Buch ein Verlag finden, von den Medien über alle Maßen gehypt werden, im öffentlichen Diskurs so ernst genommen werden konnte und sich dann auch noch 100.000-fach verkauft. Das war noch ein kurzer Auszug aus dem Buch und der Autor hat in dem Sinne ein wenig Unrecht, dass es nicht 100.000-fach nur verkauft worden, sondern schon 2012 war das Buch schon millionenfach, 1,5 Millionenfach verkauft worden. Ja, sehr bedenklich nach meiner Ansicht und ich kann selber nicht verstehen, wie sich manche Menschen so etwas ins Regal stellen können und der Meinung sind, dass das fortschrittliche Ansichten wären und sich eventuell sogar zum Bildungsbürgertum zählen. Kommen wir zurück zum viktorianischen England und besprechen noch einen letzten Einfluss auf Wells Gedankengänge. Nämlich, dass man im viktorianischen England die Evolution ebenfalls mit der Arbeit verbunden hat. Die Annahme ging davon aus, dass die Problemstellungen der Arbeit sich evolutionär auf die Menschheitsentwicklung ausgeübt hat. Und sollte diese Form der Arbeit jemals zusammenbrechen, würde sich die Menschheit der Untätigkeit hingeben und sie würde dadurch degenerieren und sich schlussendlich zu Affen wieder zurückentwickeln. Genau diese Idee griff Charles Kingsley auf in seinem Roman Die Wasserkinder bzw. im englischen Original Water Babies, A Fairy Tale for a Land Baby. In dem geht es darum, dass sich Kinder dem Nichtstun hingeben und sie ja dadurch degenerieren und wirklich wieder zu Affen werden würden. Das Buch wurde 1864 geschrieben. Die Sorge darum, dass der Mensch degenerieren würde, ist heute nicht mehr ganz so stark. Aber das Vorbehalten des Menschen, er bräuchte einen äußeren Zwang dazu, um arbeiten zu gehen und sich nicht dem Hineinleben in den Tag hinzugeben, der besteht durchaus noch heute. Spätestens wenn wir uns die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen angucken, sehen wir dort sehr starke Parallelen, wo viele der Ansicht sind, wenn die jetzt vom Staat Geld bekommen, dann würden sie nicht mehr arbeiten. Das einzige Argument, was wirklich ausgetauscht worden ist, ist, heute sagt man nicht mehr, dass die Menschen dadurch degenerieren würden, sondern man sagt einfach, dass die Wirtschaft zusammenbrechen würde, weil keiner mehr zur Arbeit geht. Somit wurde im Grunde nur ein Schreckensszenario durch ein anderes ausgetauscht. Studien allerdings können das weniger unterstützen. Es gibt zahlreiche Lottogewinner, die Millionen gewonnen haben und dennoch ganz einfach zu ihrer Arbeit weitergehen, weil sie noch viel mehr ist als nur das tägliche Broterwerb. Sie ist ja auch schließlich Sozialkontakt etc. und stellt noch immer einen wichtigen Aspekt für Menschen dar. Der einzige wirkliche Aspekt, was viele dieser Leute sagen, der sich geändert hat, ist, dass sie jetzt nicht mehr so eine Form von Leidensdruck haben, dass sie wirklich jeden Job annehmen müssen, koste es, was es wolle, sondern sie können wesentlich beruhigter ihrer Arbeit nachgehen. Wenn man sich diese Debatte ganz genau anschaut, entstehen da ein paar Fragen und eigentlich sind das Fragen, wie wir selber Menschen beurteilen. Die Frage zum Beispiel, ist der Mensch von Natur aus faul oder ist er von Natur aus fleißig? Oder sind wir da irgendwas dazwischen zum Beispiel? Und das ist ganz entscheidend davon, wie wir andere Menschen sehen. Oft hört man in so Debatten, ja, ich würde ja weiter arbeiten gehen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich die gesamte Gesellschaft machen würde. Und in der Tat, es würden bestimmt nicht alle Gesellschaftsteile mitarbeiten, aber diese Gesellschaftsteile gibt es auch heute, die nicht mitarbeiten wollen. Von daher ist diese Argumentation so ein bisschen fehl am Platz. Aber sie zeigt ganz psychologisch, wie wir andere Menschen sehen. Je weiter Menschen von uns weg sind, umso schlechter schätzen wir sie ein und überhöhen damit uns und unser eigenes soziales Umfeld. Ab hier gehen wir wieder zurück zu der Biografie von H.G. Wells. Wir sind stehen geblieben, dass er sich für die Fabian Society sehr ins Zeug gelegt hat. Er hat sehr viele Fürsprechen für die Eugenik gehalten. Und ja, dieser Einsatz war sogar sehr groß. Denn durch den Einsatz für die Fabian Society, also die Redebeiträge und halt dieses Engagement in der Politik, verpasst Wells sogar sein Abschlussexamen, was zeigt, wie wichtig für ihn die politische Arbeit ist. Und er lernt zu der Zeit ebenfalls George Bernard Shaw kennen. George Bernard Shaw war ein irischer Dramatiker, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist, der 1925 den Nobelpreis für Literatur und 1939 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch erhielt. Nur ganz kurz dazu, auch dieser war ein ziemlich überzeugter Eugeniker zu der Zeit. 1906 verlässt Wells die Fabian Society und schließt sich der Independent Labour Party an und reist ebenfalls zum ersten Mal in die USA. 1909 zog er nach London und 1912 kaufte er sich ein Haus in London in East Park. Dort lebte er bis zum Tod seiner Frau im Jahre 1927. Obwohl Wells verheiratet war, hatte er zwischen 1910 und 1913 eine Beziehung mit Elisabeth von Arnim. Bekannt der Name von Arnim wegen Bettina von Arnim und Elisabeth von Arnim ist eine entfernte Verwandte von ihr. Ab 1911 schreibt Wells eher soziologische Romane, zum Beispiel der neue Machiavelli. Mit dem Roman The World Set Free 1940, zu Deutsch Befreite Welt, nahm Wells die Entwicklung der Atombombe voraus und wurde so später zu ihrem Namensgeber. Er wurde dabei vom Buch Die Natur des Radiums aus von 1909 des englischen Chemikers Frederick Soddy inspiriert, das den damaligen Erkenntnisstand zur Radioaktiv zusammenfasste. In diesem Buch wird die Kernkraft erwähnt, die Atomkraftwerke und auch die Atombombe. schon beschrieben und wird somit zum Namensgeber der Atombombe. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs unterstützte Wells diesen Krieg. Also Wells unterstützte den Ersten Weltkrieg und nannte ihn den Krieg zur Beendigung aller Kriege. Ja, wir wissen geschichtlich besser, dass es da noch einen Zweiten Weltkrieg gab. 1918, also kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, wurde er kurze Zeit Propagandaleiter gegen Deutschland und schrieb halt auch Propagandaschriften in diesem Zusammenhang. Die 1920er Jahre sind gekennzeichnet bei Wells eher durch politischen Aktivismus und er schreibt dort auch viel. Er nimmt zum Beispiel 1921 an der Washington Konferenz teil, die ja in der Nachbesprechung zum Ersten Weltkrieg dort stattfinden. Aber er bereist auch schon 1920 Sowjetrussland, was ja durch die Revolution umgestürzt worden ist. Und er steht dem Programm von Lenin sehr positiv gegenüber. Eine seiner Haupttheorien zu der Zeit ist, dass sich die Menschheit den materiellen Gewalten, die sie entfesselt hatte, anpassen müssen oder untergehen werde. Das Ganze ist natürlich im Hintergrund zu sehen zum Ersten Weltkrieg. Also wenn man sich dort vorstellt, Giftgasanschläge, die Bomben wurden immer effizienter gestaltet. Und es zeichnete sich ja schon, wie Wells gezeigt hatte, die Atombombe am Horizont ab. Darüber hinaus schrieb er vier weitere Werke, nämlich The Outline of History 1920, The Open Conspiracy 1928, Science of Life 1929 und The Work, Wealth and Happiness of Mankind 1932. Waren alle dazu bestimmt, die Idee der Schaffung eines Weltstaates populär zu machen? Seiner Ansicht nach war dies die einzige Alternative zu einem Rückfall in die Barbarei und der endgültigen Vernichtung. 1933 veröffentlichte er einen sehr pessimistischen Zukunftsroman, The Sharp of Things to Come, der bereits 1936 auch als Verfilmung herauskam. Und 1934 erschien in zwei Bänden seine Autobiografie Experiment in Autobiography. Wells betrachtete zum Beispiel The Open Conspiracy in gewisser Weise als eine Zusammenfassung seiner Werke. Dieses Buch gibt so einfach und klar wie möglich den Leitgedanken meines Lebens wieder, sagt er. Die Perspektive meiner Welt, alle meine übrigen Werke, die kaum eine Ausnahme sind, nichts als Verstöße, Untersuchungen, Illustrationen und Kommentare zum Kern aller Dinge oder seine Produkt, den ich hier versuche, nackt auf den Grund und unzuweideutig niederzulegen. Das ist meine Glaubensbekenntnis. Hier wird man Richtlinien und Kriterien für alles, was ich tue. Ja, also wer da mehr noch wissen möchte, kann sich das ja gern mal anschauen. 1939 veröffentlichte er The Right of Man, womit er eine Diskussion um die Menschenrechte in Gang setzte, die Wells-Debatte genannt wurde. In England setzte er sich darüber hinaus für die Abschaffung der Monarchie ein. Auf seiner letzten USA-Reise im Jahr 1940 traf er auf den jungen Orson Welles und da ist es sehr lustig, Orson Welles hat nämlich Krieg der Welten später als Hörspiel rausgebracht. Damals hatten ja viele Menschen noch kein Fernseher. Das Hörspiel von Orson Welles lief zu jener Zeit live im Radio und das Besondere war, er hat vor allen Dingen Sprecher gesucht und halt auch gefunden für seine Radioadaption, die sich genau so anhörten wie die damaligen US-Präsident zum Beispiel oder der Außenminister, so dass die Leute wirklich glaubten, da spricht ihr Präsident im Radio zu ihnen. Die Verwirrung, die dadurch gestiftet wurde, war perfekt. Die Leute waren getäuscht und sie glaubten tatsächlich, ihre Welt wird von Außerirdischen angegriffen und verfielen teilweise wirklich in Panik. Jedenfalls diesen Orson Welles traf er bei seiner letzten Amerika-Reise. Der Zweite Weltkrieg war für ihn die Bestätigung, dass die Menschheit die Herrschaft über die von ihr selbst entfesselten Kräfte verloren hatten und unaufhaltsam der eigenen Vernichtung entgegentrieb, wozu insbesondere die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 beitrugen. Sein letztes Werk, Mind at the End of Its Tether, 1945, gab der ihn nun erfüllenden Verzweiflung Ausdruck. Seit 1943 war er Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters. Seit den 1930er Jahren lebte er mit Maura Botberg zusammen, die ihn während seiner letzten Lebensjahre pflegte. Nachdem er längere Zeit an Diabetes mellitus gelitten hatte, starb er am 13. August 1946 in seinem Londoner Heim. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Wells Körper wurde kremiert, seine Asche im Meer verstreut.
Ja, sehr viel zur Vorbereitung für diesen Science-Fiction-Roman. Bevor wir uns dann den Inhalt des Science-Fiction-Romans Die Zeitmaschine widmen, möchte ich noch vorab sagen, dass ich bei meiner Hörbuchfassung 2-3 Sachen geändert habe. Einmal habe ich mich gegen die Bezeichnung Molokken entschieden und habe sie wie in anderen Übersetzungen Morlocks genannt. Des Weiteren habe ich mich gegen die Bezeichnung im Buch von Indiana Roter Sonne entschieden, weil es für mich eine Form ist, die sehr uneindeutig ist und auf Kolonialrassismus geprägt ist. Mal davon abgesehen, dass der Begriff Indianer schon kolonialrassistisch ist, sondern das sollte halt, wenn dann Native America mittlerweile sein oder halt Ureinwohner von Amerika oder First Nation zum Beispiel. Das Ganze hatte ich thematisiert in der Nachbesprechung von Sherlock Holmes. Darüber hinaus kann man sich schon mal die Frage stellen, was soll denn Indianerrot überhaupt sein? Dazu muss man sagen, dass es über 1000 Stämme gab in Nordamerika. Und die von Nord nach Süd über Kanada, USA, Mexiko waren wohl nicht alle rothäutig. Deswegen ist diese Bezeichnung Indianerrot so fehl am Platz nach meiner Einschätzung. Darüber hinaus gibt es noch eine Passage, wo das N-Wort für Schwarze fällt. Ich habe mich entschieden, diese komplett zu setzen. Sinn bedeutet, stand dort halt mit dem N-Wort geschrieben, da stellen Sie sich vor, ein schwarzer Mensch kommt in die Stadt und ja, dieser könne gar nicht diese ganze Komplexität der Stadt erkennen. In meiner Hörbuchfassung habe ich das Ganze ein bisschen ausgetauscht und habe da als Beispiel genommen, stellen Sie sich ein Kind vom Land vor, was in die Stadt kommt. Ja, weil das Ganze natürlich eine archaische Ansicht auf Afrika wirft, auf schwarze Menschen, die bei Weitem nicht nur in irgendwelchen Stammesgesellschaften dort gelebt haben und auch nicht nur in irgendwelchen Stämmen, genauso wie die Indianer in Nordamerika nicht nur in irgendwelchen Stämmen gehaust haben. Es gab da auch Hochkulturen und das Ganze so pauschalisiert herunterzubrechen ist, finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Wer das Ganze als Stein des Anstoßes nehmen sollte, um mich zu kritisieren, kann das gerne tun. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass mein Werk und Umformulierung bei weitem nicht die Mehrheit darstellt, sondern eher eine Minderheitsdarstellung ist. Darüber hinaus gibt es das Werk von H.G. Wells bei Gutenberg frei zu downloaden. Und wer diese, ja, aus meiner Sicht rassistischen Formulierungen lesen möchte, kann es auch gerne dort tun. Hiermit endet der erste Teil der Nachbesprechung. Und im zweiten Teil werden wir dann tief eintauchen können in die Geschichte, die Zeitmaschine.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.